bunch of scumbags. That's what they are.
Those are very strong words.
Willkommen bei den Scumbags. Hier sind für euch
David
und Torben. Und die Zufallsfrage für heute ist...
Oh, wow.
So, in einem klassischen Unternehmen braucht man neben den Entwicklern, die nach Scrum arbeiten, auch eine Menge andere Menschen, die nur mal punktuell etwas tun müssen oder nur zu geringen Anteil am Projekt mitwirken. Wie bindet man die ein?
Mhm. Also habe ich das richtig verstanden? Es gibt Teams, die nach Scrum arbeiten, es gibt andere Leute, die damit nichts zu tun haben und mal punktuell reingezogen werden müssen.
Genau, also...
Lese ich das richtig, okay.
Hast du ein paar konkrete Beispiele dafür? Fällt dir was ein? Aus deiner Erfahrung so?
Ja, also klar, ne? Also es... Jetzt vom letzten Arbeitgeber und auch vom aktuellen Arbeitgeber ist es ja nicht so, dass das ganze Unternehmen, also 100% der Mannschaft, nach Scrum arbeitet. Ist auch nicht sinnvoll. Mhm. Es entwickelt ja nicht jeder am Produkt, ne? Auch wenn das vielleicht das Ideal ist, ne, was man anstreben könnte. Hast ja auch andere Funktionen im Unternehmen. Ne? Du hast ja hier HR, du hast Recruiting, du hast die Geschäftsführung, du hast die Admins, die dir... die sich um deine Gerätschaften kümmern und so weiter und so fort. Also die ganze Supportstruktur drumherum, damit Leute ihre Arbeit machen können. Ne, damit hängt es ja schon an. Es geht natürlich auch darüber hinaus. Jetzt hast du zum Beispiel, wenn wir mal uns als Beispiel nehmen, wo wir gerade arbeiten, jetzt hast du eine ganze Organisationseinheit, die nach diesem Schema arbeitet und du hast aber auch eine Produktion, du hast eine Fertigung, wo das ein bisschen mehr nach, ich weiß es jetzt nicht genau, Wasserfallschema läuft, nach einem Kanban-Schema läuft, wo es dann zwischen der einen und der anderen Organisationseinheit Schnittstellen gibt, wo dann diese Übergaben stattfinden und ab da übernehmen die den Ball und machen dann halt ihr Ding, was auch immer sie dann im Wertstrom beitragen müssen, um jetzt eine Einheit fertigzustellen oder um die Dienstleistung zu erbringen, was auch immer es sein mag.
Mhm.
Genau, also das ist eigentlich, ich würde sagen, in der Mehrheit der Unternehmen, die irgendwo mit Scrum arbeiten, ist das, glaube ich, die Norm.
Ja, jetzt mal abgesehen davon, ist es ja tatsächlich manchmal so, dass wenn man jetzt in einem Projekt arbeitet, dass ab und zu mal, ich sag mal, Zuarbeiten in Anführungsstrichen notwendig sind, die man nur mal kurz braucht. Ne?
Mhm.
Also wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ich baue jetzt irgendwie, weiß ich nicht, habe ich ein gutes Beispiel, ja, ich baue irgendwas und ich brauche irgendwie mal so punktuell jemanden, der sich mit künstlicher Intelligenz oder sowas auskennt, um da irgendwie was einzubauen mal an einer Stelle. Und was sozusagen nicht Kern des Produktes ist, sondern wo man mal zusammenarbeiten muss für eine Weile.
Mhm.
Wie geht man denn damit am besten um? Das ist vielleicht auch nochmal so eine Frage. Und was mir da einfällt, ist ja eigentlich, da muss man sich ja überlegen, schafft man eine Schnittstelle? Also muss man quasi einplanen, ey Kollege, dann und dann brauchen wir dich. Der muss das bei sich im Team einplanen, die sind meistens auch in einem eigenen Team. Bei uns im Team muss man es einplanen und dann kommt man da irgendwann zusammen. Also das ist ja die eine Sache.
Mhm.
Die andere Sache, die ich eigentlich besser finde und auch so ein bisschen mehr so dem Agilitätsgedanken entspricht, ist ja, dass man da konkret zusammenarbeitet und sagt, okay, dann und dann haben wir vor, das zu bearbeiten. Lass uns dann mal zusammen in einem Team arbeiten. Also entweder, also wahrscheinlich muss der dann zu uns, ne? Dass wir dann gemeinsam dieses Feature da einbauen können. Und danach können sich Wege ja wieder trennen.
Mhm.
Und Das machen aber, glaube ich, viele nicht, weil es gibt ja so diese Legende von dem stabilen Team. Also, dass Teams immer stabil sind und dass es quasi keine Fluktuationen gibt dazwischen. Ne, das ist ja auch so eine Sache, wo wir beide uns ab und zu mal drüber unterhalten. Sollten nicht Teams vielleicht manchmal so ein bisschen durchlässiger sein? Kann ja gern ein Kernteam geben, ist ja auch gut. Finde ich auch super. Man braucht ja eine gewisse Stabilität in dem Team, allein, dass man eine ordentliche Velocity hat, die vorhersehbar ist. Mhm. Weil wenn du ständig die Teams auseinanderreißt, einmal da, also dann, ne, die Zusammenarbeit geht ja jedes Mal so ein bisschen den Bach runter und es muss sich neu bilden. Und gehst die ganzen Teamphasen nochmal durch, bla bla bla, kennen wir alles. Aber es hat ja auch tatsächlich Vorteile, wenn man sich ein bisschen besser oder ein bisschen spontaner auch zusammensetzt als Team.
Ja.
Oder?
Also gib mir mal von deinem Beispiel aus. Du hast jetzt irgendein Produkt, irgendeine Dienstleistung und irgendwas soll dem hinzugefügt werden, was eigentlich nicht Teil des Kerns ist oder Teil des ursprünglich vorgesehenen Wertversprechens. Und es geht da vielleicht nur um ein Feature oder sowas. Das weißt du ja nicht erst eine Woche vorher. Das weißt du ja in der Regel, also wer auch immer das braucht, wer auch immer sich das ausdenkt, weiß das ja schon. Gut, dann hast du andere Probleme als, wie kriegt man jetzt hin, dass Scrum mit Nicht-Scrum zusammenarbeitet. Mhm. Also es fängt schon bei der Kommunikation, bei der Vision und wie man das innerhalb des Unternehmens präsentiert und teilt, da fängt es ja schon an. Also wenn du schon ein halbes Jahr, drei Monate, wie auch immer, lange vorher weißt, jetzt kommt etwas auf uns zu, was nicht innerhalb, was nicht Teil des Produktkerns ist und was auch nicht innerhalb der Kompetenz des Teams abbildbar ist. Du kannst ja vorher schon mal Gedanken machen, wie du das organisieren möchtest. Ne? Mhm. So, das ist, denke ich, ja so, das sollte so die Grundlage sein. Ansonsten ist es egal, wie du es organisierst, du stolperst da rein.
Ne? Ja.
Ob du jetzt die Person spontan reinziehst ins Team, was natürlich die elegantere Variante wäre, und als Teil des Teams mitarbeiten lässt, oder ob du dann versuchst, hart diese Schnittstelle aufrechtzuerhalten, wo du dann die Sachen hin und her über den Zaun wirfst. Egal, wie du es machst, du wirst stolpern, unnötig. Aber gehen wir mal davon aus, dass man sich gegenseitig vorher Bescheid gesagt hat, ne, ein paar Monate vorher, dann hast du ja genügend Vorlauf, um zu überlegen, wie du das jetzt hinkriegst. Und wenn wir jetzt von der eleganten Variante ausgehen, sprich, Teams sind etwas durchlässiger, wie du es gerade genannt hast, sind etwas flexibler und sind nicht so stabile und starre Konstrukte, sondern wandeln sich auch mit den Anforderungen und mit dem Markt im Endeffekt. Wäre es meine persönliche Präferenz, wenn ich es entscheiden könnte, wenn ich eine Ansage machen könnte, wie es hier zu laufen hat. Diese Person wird ins Team integriert für einen gewissen Zeitraum. Und da ist es, da muss man dann halt, kommen schon auch schon die ersten, ja, wie soll man es nennen, die ersten Vorbehalte, die ersten Widerstände. Ja, aber wir brauchen den doch nur für 2-3 Tage oder kann er das nicht hinten dran bauen oder sowas. Ne? Das ist meiner Meinung nach ein Irrtum, ein Holzweg. Einfach aus folgendem Grund. Jetzt, woher weiß die Person, wie sie dieses Feature jetzt in deinem Produkt dran zu bauen hat? So, wenn da keine Wissensübergabe stattfindet, wenn da nicht ein bisschen Vorlauf ist und die Person sich nicht so ein bisschen eingrooven kann in, wie funktioniert hier das? Oder wenn sie sich nicht lang genug beraten lassen kann, dann endet das in der Regel mit Balkonlösungen. Also du baust an den Code, nehmen wir mal das Softwarebeispiel, du baust einen Balkon an den Code. Hm. Und das machst du einmal und dann machst du es zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und dann hast du einen Haufen technischen Schulden und alles wird langsamer, Qualität sinkt und so weiter. Das sind dann die Konsequenzen.
Ist ja eigentlich nicht nur das, sondern es ist ja auch oft so, dass es auch dem Produkt nicht gut tut. In dem Sinne von, wenn du jetzt nur punktuell jemanden reinholst und der ist wirklich nur den einen Sprint oder sowas da oder die zwei Sprints, keine Ahnung was, und der Mitarbeiter war gar nicht im Refinement und sowas dabei, das ist ja auch nochmal meistens dann die Katastrophe, weil hatten wir heute wieder heute ist Scrum-Basisschulung wieder, komme ich gerade raus. Und da hatten wir es auch darüber, was ist denn überhaupt entwickeln? Und so diese Romantik vom Softwareentwickler, diese romantische Vorstellung, dass die so irgendwie im Keller sitzen können und programmieren. Das Programmieren selber, die Tätigkeit, das ist ja nur noch ein kleiner Teil.
Mhm.
Also wie viel wird da wirklich anteilig programmiert? 20%, 30%, 10% manchmal vielleicht nur. Der Rest ist ja nur Kommunikation und verstehen, was sollte überhaupt gemacht werden. Und ganz am Ende setzt du dich hin und setzt es dann um. Ne? Und das ist ja mehr das. Also ich glaube, da muss man dann auch aufpassen, dass man nicht in diese Falle reingeht. Von wegen, wir holen uns jetzt hier mal so einen Söldner rein. Der setzt jetzt mal so ein paar, der haut einfach ein paar Zeilen Code rein und dann ist alles gut. Das ist, ne, wie du schon sagst, einmal technisch gefährlich, von wegen, oh, da kommt der Balkon, weil der kennt vielleicht die Applikation an der Stelle gar nicht oder der weiß gar nicht, wie das integrieren soll, trotz Schnittstellen und bla bla bla. Aber auch die Geschichte mit dem Produkt finde ich auch wichtig. Also das Was verstehen, ne? Was sollte überhaupt gemacht werden? Und das ist, glaube ich, der Löwenanteil an der ganzen Geschichte, weil das ist eine Illusion. Ich glaube, das schafft mehr Arbeit, als es löst, wenn man so kurzfristig Leute mit reinholt. Ich glaube, man muss die dann echt frühzeitig reinholen, dass die auch im Refinement mit dabei sind, dass ein gemeinsames Verständnis mitproduziert wird und dass man dann auch gemeinsam reinschaut in den Code mit dem Team zusammen und schaut, wie integrieren wir das am besten.
Ja. Unterm Strich wäre es eigentlich günstiger für alle, auch für den Kunden, das Feature wegzulassen an der Stelle.
Im Sinne von gar nicht machen, oder was?
Gar nicht machen. entweder das oder dann ein hundertprozentiges Commitment. Okay, jetzt haben wir hier ein Feature, was so ein bisschen ein Einhorn ist. Passt das hier überhaupt konzeptionell rein? Ja, jetzt haben wir Features, die sich nach Schema A verhalten. Jetzt hast du hier ein Feature nach Schema B. Das bringt ja auch die Anwender so ein bisschen völlig aus dem Fluss. Ne? Das verwäscht so ein bisschen das Wertversprechen an der Stelle. Und so weiter. Das heißt, du musst dann schon gucken, okay, wie müssen wir jetzt die Vision, so die Kohärenz der Features auch insgesamt, inwiefern muss die neu konfiguriert werden, damit das alles insgesamt harmonisch, nicht nur technisch in sich auch funktioniert, sondern auch nach außen hin zum Kunden. Ne? Das heißt, das ist eigentlich schon eine Entscheidung, also da sollte man dreimal überlegen, ob man es macht, und wie man es macht, ne? Weil das wird gerne dann auf die leichte Schulter genommen und dann entstehen diese Balkonlösungen und dann fängst du an, nur noch um dieses eine Feature drumherum zu optimieren, kommst in den Verzug. Stattdessen hättest du dir halt vorher Gedanken machen können, okay, wenn das jetzt so im Kommen ist, sollte man dann sich nicht grundsätzlich überlegen, diese Kompetenz mehr ins Team reinzubinden? Sollten Team A und Team B grundsätzlich nicht näher aneinander rücken? Ja. Sollten die nicht in regelmäßigen Zeitabständen Projekte miteinander machen und so weiter? Sollte sich da das Wissen irgendwie nicht so ein bisschen cross-pollinieren? Ja. Und der ganze Kram. Also das wird total unterschätzt, wie wichtig das ist. Das Ganze drumherum, der ganze Kontext, der da so mitschwingt, den mitzubedenken bei so einer Entscheidung. Also das mal so außen vor. Aber darum geht es ja gar nicht primär. Es geht ja auch so ein Stück weit darum, wie man das dann am besten löst, wenn es jetzt halt eben darauf ankommt. Und da lautet die Devise nach wie vor, also meine Devise, meine Präferenz wäre, dann so früh wie möglich diese eine Person oder zwei, wie auch immer, schon früh ins Team reinzuholen. Vielleicht nicht direkt operativ, aber schon ein bisschen erklären, das ist das Produkt, das sind die Features, das sind unsere Kunden, so ist unsere UX und so ist auch die Architektur, ne? Und so funktionieren Software und Hardware miteinander. Dass man sich diese Gedanken schon früh im Vorfeld macht und dann sich ein Bild macht, vor allem wenn du in einem gesättigten Markt unterwegs bist, vor allem wenn du in einem sehr weit entwickelndem Codestand unterwegs bist, wo du ganz viele verschiedene Ordner, ganz viele verschiedene Dateien, tausende von Zeilen Code hast, erst dann muss ja erst recht aufpassen. Ne? Das heißt, man muss da auch so ein bisschen bedenken, wie weit bist du so im Product Lifecycle. Wenn du noch früh im Product Lifecycle bist. Das heißt, das Ding ist relativ leichtgewichtig. Dann bist du auch flexibler, auf wie vielen Arten und Weisen du das lösen kannst.
Ich würde gerne noch mal so auf ein einfacheres Beispiel zurück. Und was, glaube ich, auch manchmal ein bisschen unterschätzt wird. Ich kann mich mal daran erinnern, das ist in den jetzigen Projekten auch so, nur man kriegt ja nicht viel von mit. Und ich glaube, da steckt eigentlich ein Potenzial drin, nämlich so als Beispiel Anwenderdokumentation. Handbücher schreiben für Kunden, Gebrauchsanweisungen und so weiter und so weiter. Also ich weiß von früher aus dem anderen Unternehmen, wo wir schon gemeinsam gearbeitet haben, war es ja ein bisschen so, dass Anwenderdokumentation erst nach der Softwareentwicklung passiert ist. Also es wurde erst was entwickelt und dann wurde es quasi über den Zaun geworfen in Richtung Anwenderdokumentation. Und da wurde dazu ein Handbuch entweder neu geschrieben oder halt angepasst, wenn es einen Change gab. Und da, das war auch so, dieses Denken von wegen, ja, das ist jetzt punktuell. Also ja, da gibt es jetzt punktuell einen Berührungspunkt. Da muss quasi dann Wissen transferiert werden und dann wird das angepasst. So. Was du dann natürlich an der Stelle hast, ist einmal, dass man total aus dem Takt raus ist. Das heißt, du kannst, also entweder musst du halt releasen und du hast vielleicht noch nicht die Dokumentation angepasst, die Anwenderdokumentation. Kannst du bei manchen Produkten sicherlich machen, ne? Wo es vielleicht nicht so missionskritisch ist. Da wurde aber zum Beispiel physische Produkte entwickelst und das passt nicht zusammen oder du bist irgendwie sicherheitsrelevant unterwegs oder irgendwie steckt ein bisschen mehr dahinter. Dann ist es, glaube ich, nicht so cool, wenn man das macht. Also da muss man sicherlich warten auf so eine Abhängigkeit und dann ist es halt nicht mehr so punktuell. Also im Sinne von, jetzt muss hier noch mal das Handbuch angepasst werden. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist vielleicht ist sogar dieses Punktuelle gar nicht so gut. In dem Sinne von, ich würde ehrlich gesagt öfter gerne Leute sehen, die Handbücher schreiben für die Produkte, die wir entwickeln. Und im Sinne von, warum sind die nicht dabei, wenn wir Refinement machen? Warum sind die nicht dabei, wenn wir die Anwendungen diskutieren, wenn wir sie gerade entwickeln? Weil da ist ja schon das Wissen da, wie man das gut beschreibt. Da versteht man richtig, wie das Produkt funktioniert. Und ich glaube, das hätte einen super Impact auf die Qualität der Anwenderdokumentation.
Ich verstehe nicht, warum man es überhaupt anders machen möchte.
Ja, weil es ist ja, also meine Theorie dazu, es ist so ein bisschen so ein Effizienzdenken, aber so ein falsches Effizienzdenken. Also im Sinne von, das ist ja kein Produktentwickler, ne? Also wir sagen ja immer hier bei Scrum, jeder ist Entwickler. So. Dann denken ja die meisten erstmal, ja, Entwickler ist ja gemeint Softwareentwickler oder so, ne? Oder maximal noch Produktentwickler. Aber da zählen sich viele nicht dazu, die aber in diesem Value-Stream eigentlich mit drinne sind. Also zum Beispiel auch jemand, der eine Anwenderdokumentation schreibt. Die sehen sich oft gar nicht so als Teil dessen, sondern die kriegen ja oft nur dann das hingeworfen und dann heißt es ja, beschreib das mal. Ja. Und was du dann ja hast, sind diese versteckten Kosten, also im Sinne von Kommunikationskosten hinterher. Dass die müssen ja erstmal rausfinden, was ist da, wie funktioniert das überhaupt, wie wird das überhaupt gemacht, wie beschreibe ich das jetzt gut, die zerbrechen sich total den Kopf. Im Worst Case ist es sogar so, es ist gar keine Zeit da, sich groß den Kopf zu zerbrechen, weil ich liege so weit zurück mit meinem Backlog, weil das ist ja sehr aufwendig, ich komme ja hinter der Entwicklung gar nicht hinterher, wenn ich so langsam arbeite, in Anführungsstrichen, oder nur so langsam arbeiten kann. Das heißt, die Qualität wird wahrscheinlich auch runtergehen. Und ich glaube, da ist ein Potenzial verschenkt, häufig, so an diesen Stellen, wo man denkt, die holen wir mal punktuell rein, weil da gibt's ja gar nicht so viel zu tun oder gar nicht so viel abzustimmen, ne? Das ist so ein Zeichen dafür, so, okay, da wird einfach jetzt über den Zaun geworfen und eigentlich schlummert da ein Potenzial, um was besser zu machen. Und eigentlich sollten diese Leute viel früher in den Arbeitsprozess, also in die Produktentwicklung, weil jeder ist ein Produktentwickler in Scrum, mit integriert werden. Und ich glaube, das wäre ein Riesenvorteil.
Also,
würde unterm Strich nicht so viel mehr Zeit kosten. Ja.
Wenn wir bei dem Beispiel Anwenderdokumentation bleiben, Leute, die Dokumentation schreiben, die haben eine sehr einzigartige Sicht auf das Produkt. Die haben eine textbasierte Sicht. Also die müssen das Ding textuell beschreiben. Und alleine dadurch kommst du ja schon in eine sehr einzigartige Perspektive. Okay, wenn ich es jetzt jemanden schriftlich erklären muss, wie tue ich denn das jetzt und so weiter. Und alleine schon bei dem Formulierungsprozess, okay, wenn ich jetzt dieses Feature erklären müsste, wie mache ich das? Alleine, wenn du diese Person schon im Refinement sitzen hast, kann sie schon sagen, also so kompliziert, wie ich das hier dem Kunden beschreiben muss, ist es eigentlich völliger Quatsch, wie wir uns das hier gerade ausdenken. Wir müssen es einfacher machen.
Genau, Leute, die ja so eine Anwenderdokumentation schreiben, die setzen sich ja sozusagen in den Beifahrersitz rein, wo dann der Kunde ist.
Genau.
Und müssen quasi aus dessen Perspektive so schreiben, dass es für den verständlich ist. Die müssen ja immer so ein Doppeldenk machen. Und das ist mega hilfreich für Refinement-Tätigkeiten, für Entwicklung selber. Und ich weiß noch früher, so in dem Unternehmen, wo wir vorher waren, da war es ein super Gewinn, die Leute mit dabei zu haben. Und ich weiß auch, dass daraus auch hier Product-Owner-Karrieren entstanden sind und so, weil das eigentlich alles ganz nah beieinander ist. So dieses aus dem Kunden heraus Sachen beschreiben, ist schon halber Product-Owner schon wieder fast.
Ja.
Und das ist richtig gut, ja. Mega viel Potenziale, genau.
Ja. Und mir fallen da noch zwei Punkte ein. Also der eine ist auch, also wenn wir bei dem Anwenderdokumentationsbeispiel bleiben. Das Ziel sollte eigentlich sein, dass wer auch immer Dokumentation schreiben muss, so wenig wie möglich schreibt. Ja, also der,
so viel wie nötig.
Gut, ja. Ne, jetzt muss man nochmal drauf gucken, welche Industrie ist das, was für eine Zielgruppe hast du hier und so weiter. Aber wenn wir vom konsumertauglichen Markt ausgehen, und das ist ja einfach die Mehrheit, das ist ja die absolute überwältigende Mehrheit von Leuten, die irgendwo Geld hingeben für ein Produkt oder für eine Dienstleistung heutzutage. Also es ist ja nicht, dass die Leute fauler werden und so weiter, sondern die werden immer mehr verwöhnt mit toller UX. Und jetzt hast du so einfache Beispiele wie Facebook, LinkedIn, Instagram, die ganzen Social-Media-Plattformen. Das ist ja wie wirklich wie für Dumme gemacht. Ne? Und du kannst dann einfach irgendwann wegen dem Marktdruck, wenn du jetzt mehr in Dokumentation investierst statt in eine anständige UX und so weiter. Ein riesiger Verlust. Ne? Aber das nur so nebenbei, um auf das ursprüngliche Thema nochmal da zurückzukommen, wie man jetzt die Leute integriert. Eine Rolle spielt auch, wie lokalisiert, wie nah beieinander sitzen denn die Teams, wo jetzt jemand aus einem anderen Team bei dir aushelfen soll. Wenn das Leute sind, die regelmäßig Touchpoints haben, die regelmäßigen Austausch haben, weil da Abhängigkeiten existieren oder was weiß ich, ist das vielleicht sogar angemessen, dass jemand mal für einen Sprint oder zwei zu Besuch kommt und sich dann wieder vom Acker macht, ne? Weil die Themen so nah beieinander liegen. Ne? Mhm. Wenn das jetzt aber jemand ist von, keine Ahnung, vom anderen Ende des Unternehmens, sage ich mal, ganz blöd, oder wenn das ein sehr exotisches Wissen ist oder sehr exotisches Themengebiet, was sehr weit entfernt ist, dann gilt wieder, was ich ursprünglich gesagt habe, dass man sich das sehr vorsichtig überlegen muss. Ne? Also das spielt auch ein bisschen rein. Wen holst du denn rein und wofür? Und wo sitzt diese Person und wie viel hat sie denn mit dem zu tun, was du eigentlich machst, ne? Innerhalb des Teams?
Wert letztendlich, ne? Das ist genau. Sind ja Kosten auch letztendlich, die da entstehen können.
Genau, und du merkst schon, diese Frage ist überhaupt gar nicht einfach zu beantworten, weil so viele Sachen dabei eine ausschlaggebende Rolle spielen. Die Summe der Faktoren.
Okay. Fällt dir noch was ein?
Ich glaube, das waren jetzt so die wichtigsten Punkte. Ne? Aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, sollte man sich gut überlegen und die ganzen Sachen, die wir da erwähnt haben, mitbedenken, mitbeachten und dann aus gesundem Menschenverstand heraus, aus der Intuition heraus gucken, ergibt das so Sinn und was für einen Teufel hole ich mir jetzt in den Alltag rein, wenn ich mich auf so eine Nummer einlasse? Ne? Was für Schulden entstehen dabei? Ja. Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhalten langfristig und so weiter. Ja, das kenne ich auch, dass das gerne unter den Teppich gekehrt wird, weil dann ist man das Problem los und das Feature ist eingebaut, aber man zahlt langfristig.
Ja,
genau. Eine schlampige Entscheidung.
Ja. Und halt dieses Thema von wegen, ist der wirklich nur punktuell bei uns mit drinne oder ist jetzt global gesehen das eher ein Nachteil, dass der nur punktuell bei uns mit drin ist. Also sozusagen, wir optimieren uns hier Und es ist eigentlich eine Suboptimierung auf globaler Ebene. Hm. Von wegen, dass die Gesamtqualität vom Produkt runtergeht, weil wir den nicht rechtzeitig oder nicht ganzheitlich sozusagen mit integrieren bei uns. Genau. Also da sollte man, glaube ich, auch echt aufpassen. Beziehungsweise auch mal prüfen, kann man da Potenziale heben, indem man so eine Person dann auch mehr integriert.
Genau. Jo.
Alles klar. Gut, dann belassen wir es für die Folge dabei, würde ich sagen. Dann würde ich unsere Hörer und vielleicht auch Zuschauer bei YouTube bitten, schickt uns eure Fragen. Also entweder hier unter dem Video bei YouTube, in den Kommentaren oder wenn ihr auf iTunes, Spotify oder sonst irgendwo unterwegs seid, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken an frage@scrumbags.de. Da kommt jetzt mittlerweile auch ein bisschen was, das freut uns. Und schließt euch da gerne an mit euren Fragen und vielleicht wird schon beim nächsten Mal eure Frage hier ausgewählt. Genau, da bleibt mir nur noch zu sagen, ciao und bis zur nächsten Woche.
Ja, herzlichen Dank, liebe Zuschauer und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Ciao. Tschüss.